Guten Morgen. Ich predige heute aus Römer 9, die Verse 6 bis 13. Und ich würde sie gerne vorlesen zum Anfang. Nicht aber, dass das Wort Gottes nun hinfällig wäre, denn nicht alle, die von Israel abstammen, sind Israel. Auch nicht alle, weil sie Abrahams Same sind, Kinder, sondern in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Same gerechnet. Denn das ist ein Wort der Verheißung. Um diese Zeit will ich kommen, und Sarah soll einen Sohn haben. Und nicht allein dies. Sondern auch als Rebekka von einem und demselben, von unserem Vater Isaak schwanger war, als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit gemäß der Auserwählung gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden, wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird den Jüngeren dienen. Wie auch geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Vater, ich bitte dich, dass du uns hilfst bei dieser Predigt heute, dein Wort zu verstehen, deinen Plan für uns anzuwenden auf unser Leben und auch den richtig zu deuten. Amen. 1973 beschlossen Syrien, Ägypten, Jordanien, Arabien und der Irak, Marokko, Libyen und die Sowjetunion, gemeinsam auch mit Kuba, Israel den Erdboden gleichzumachen. Sie trommelten 830.000 Soldaten, 5.000 Panzer und 1.000 Flugzeuge zusammen und fielen an Yom Kippur, dem Tag der Versöhnung, ins Land ein. Dem Tag, an dem Israel eigentlich Gott nah sein sollte. Die Lage sah äußerst bitter aus und Israel sah sich einer Niederlage gegenüber. Und die Ministerpräsidentin Golda Meir dazumals befahl daraufhin, 13 nukleare Sprengkörper bereit zu machen, von denen jeder einzelne Sprengkörper eine mehr als doppelt so hohe Sprengkraft hatte wie die Hiroshima-Bombe, die 250.000 Menschen das Leben gekostet hat. Als Amerika von dem Vorhaben erfuhr, fuhren sie militärische Hilfe auf im Wert von ungefähr 3,2 Milliarden US-Dollar. Und mit dieser amerikanischen Hilfeleistung gelang es Israel, standzuhalten und sich zu verteidigen, jedoch nicht zu gewinnen. Gewonnen hat bis heute keine Seite. Und Israel sehnt sich einen Frieden herbei. Und es gab auch mehrere Versuche, einen lang währenden Frieden herbeizuführen. 1995 hat der Ministerpräsident Yitzhak Rabin versucht, Verhandlungen mit den umliegenden Ländern aufzunehmen und wurde daraufhin ermordet. Israel sehnt sich danach, Frieden zu haben. Sehnt sich danach, eine Beziehung zu haben, vielleicht auch mit Gott, den Tempel wieder zu haben, Land zu haben, das ihnen gehört. Doch es gibt keinen Frieden. Bis heute nicht. Im letzten Jahr, im Mai, 4000 Raketen innerhalb von 10 Tagen auf Israel vom Gazastreifen aus abgefeuert. Im Moment herrscht, soweit ich weiß, Waffenruhe, aber mit Sicherheit kein Frieden. Keine Sorge, das wird keine Geschichtsstunde heute. Doch fürs heutige Predigtthema ist das ziemlich wichtig. Wir müssen uns mit der Geschichte Israels beschäftigen. Wir werden uns heute weiter mit dem 9. Kapitel des Römerbriefs befassen. Und Paulus setzt hier voraus, dass wir irgendwie etwas über die Geschichte Israels wissen. Und Israel existiert, und ich gehe hier von der Landeinnahme durch Josua von Kanaan ein, und nicht von Verheißungen, seit ungefähr 3400 Jahren. Und aufgepasst, in der gesamten Zeit, also in 3400 Jahren, gab es nicht eine Zeit von langhaltigen, ständigen Frieden. Israel wurde hin und her gerissen, zerrissen, hergeworfen, zerstört und wieder aufgebaut, wieder zerstört von den Philistern, von den Assyrern, von den Medern, Persern. Sie haben sogar untereinander gekämpft, dann von den Griechen und zu Zeiten von Paulus waren es die Römer. Warum ist das wichtig? Es geht hier um eine Verheißung Gottes, die er über Israel ausgesprochen hat, die wir immer und immer wieder finden im Alten Testament. Und zwar hat er Versprechen gegeben. Versprechen von Frieden, von Sicherheit, die ewig andauern werden. Wir lesen zum Beispiel eins dieser Versprechen, Jesaja 60, die Verse 18 bis 22. Man wird in deinem Land von keiner Gewalttat mehr hören, noch von der Verheerung und Verwüstung innerhalb deiner Grenzen, sondern deine Mauern sollen Heil und deine Tore Ruhm genannt werden. Die Sonne wird nicht mehr dein Licht sein am Tag und noch der Mond dir als Leuchte scheinen, sondern der Herr wird dir zu ewigem Licht werden und dein Gott zu deinem Glanz. Deine Sonne wird nicht mehr untergehen und dein Mond wird nicht mehr verschwinden, denn der Herr wird dir zu ewigem Licht werden und die Tage deiner Trauer sollen ein Ende haben. Und dein Volk soll aus lauter Gerechten bestehen und das Land auf ewig besitzen. Als Schößling meiner Pflanzung, ein Werk meiner Hände, mir zum Ruhm. Der Kleinste wird zu Tausenden werden und der Geringste zu einem starken Volk. Ich, der Herr, werde das zu seiner Zeit rasch ausführen. Hier haben wir ein Versprechen Gottes. Israel, du wirst ewig Frieden haben. Das Land soll ewig dir gehören. Keine Gewalttaten mehr. Seit 3400 Jahren warten die Juden darauf. Und es ist ja nicht nur diese Prophezeiung. Wir finden diese Prophezeiung auch im ersten Buch Moses nach dem Sündenfall. Verspricht Gott, eines Tages das Böse zu beseitigen. Weiter zu Abraham. Ihm wurde ein Land und eine große Nachkommenschaft für unzählige Nachfahren sogar versprochen. Einen König David, dem ein ewiges Königshaus gehören soll. Doch heute stehen Gier, Egoismus, Falschheit, Mordlust an der Tagesordnung, Krieg. Krieg in der Ukraine, in Syrien, Afghanistan, Jemen, Nigeria, Somalia, Drogenkrieg, Mexiko, Philippinen und so weiter und so fort. Von Frieden? Keine Rede, oder? Und ein Reich, das länger als einige Generationen lang andauerte, gab es auch nie. Alle sind untergegangen. Und jeder Mensch mit gesundem Menschenverstand wird sich nun fragen, stimmt Gottes Wort überhaupt? Wenn er versprochen hat, dass wir Frieden haben sollen und es nirgendwo Frieden gibt, kann es sein, dass Gottes Wort sich nicht da geirrt hat? Sich die Menschen überall voller Hass an die Gurgel springen? Genau das fragten sich die Juden zur Zeit von Paulus Wirken auch. Und hier kommen wir zum Predigttext. Zuerst mal kurze Wiederholung vom letzten Mal. Wir gehen ein paar Verse, springen ein paar Verse vor. Und zwar ab Vers 3. Ich wünsche nämlich selber von Christus verbannt zu sein, sagt hier Paulus, für meine Brüder, meine Verwandte nach dem Fleisch, die Israeliten sind. Und jetzt zählt Paulus die Versprechen auf, die Gott Israel gegeben hat. Die Israeliten sind, denen die Sohnschaft, die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen. Die Verheißungen nach Frieden, nach Land, nach einer Beziehung mit Gott. Ein Israel, das ein großes Volk sein soll. Nichts davon scheint eingetroffen zu sein. Frieden gibt es nicht. Das Land gehört nicht vollständig den Juden. Eine Beziehung mit Gott ist auch in weiter Ferne. Ihr Tempel gehört den Muslimen. Ein großes Volk war Israel nie, zu keinem Zeitpunkt. Und jetzt Vers 6. Nicht aber, dass das Wort Gottes nun hinfällig wäre. Das Wort Gottes steht felsenfest, unwankbar, unveränderlich und irren tut es sich nicht. Tat es nie. Im Mai vor 14 Jahren schwamm ein U-Boot, die HMS Superb, der britischen Armee vom Indischen Ozean in Richtung Rotes Meer. Auf dem Weg krachte es in einen Felsen hinein. Ungespitzt, voll hinein. Totalschaden. Der Grund war, der Kommandant hatte eine 7 mit einer 1 vertauscht. Also wurde aus einem 723 Meter hohen Felsen mitten im Meer ein 123 Meter großes Hügelchen. Das ist etwas, was uns passieren kann, wenn wir die Schrift lesen. Und manchmal brauchen wir dafür etwas geübtere Kartenleser, der uns erklärt, 1 ist manchmal eine 7. Und uns so vor einem schlimmen Unfall bewahrt. Und Paulus ist hier so ein Kartenleser. Er sagt, die Karte, die Bibel, die ist nicht falsch. Sie irrt sich nicht. Aber wir können uns irren. Nicht aber, dass das Wort Gottes nun hinfällig wäre. Und jetzt die Erklärung von Paulus. Denn nicht alle, die von Israel abstammen, sind Israel. Moment mal. Warum ist ein Israelit kein Israelit? Lass mich das mal ein bisschen anders formulieren. Warum bist du Deutsch oder zu welchem Land du halt immer gehörst? Ist es, weil du deutsche Eltern hast, in Deutschland geboren wurdest, die deutsche Kultur kennst, die deutsche Sprache sprichst, in Deutschland arbeitest, Steuern zahlst? Aber wenn du keinen Pass hast? Ich meine, vollberechtigter deutscher Staatsbürger ist man doch erst, wenn der Staat dir einen Pass ausstellt. Du kannst die vorher genannten Sachen tun und das bringt dir alles nichts. Deutsch wirst du dadurch nicht. Ohne Eintrag, ohne Pass wirst du nicht Deutsch. Und was ist Israel? Man könnte sagen, seit 1949, der neuen Gründung des neuen Staates Israels, ist Israel ein Staat wie jeder andere auch. Und sie stellen genauso Pässe auf für ihre Bürger. Aber das stimmt nicht ganz. Israel ist nicht wirklich ein Staat wie Deutschland. Deutschland nämlich wurde von Menschen gegründet. Israel, ganz anders, wurde explizit von Gott ins Leben gerufen. Und das lesen wir in der Schrift. Wir haben diese Predigt von Pascal gehört über den Exodus. Auszug aus Ägypten. Israel waren Sklaven. Gott hat dieses Volk gerufen, hat den Pharao gezwungen, sein Volk freizugeben. Und jeder einzelne Israelit war da, weil Gott das so wollte. Es gibt kein Konsulat, keine Botschaft, die dir einen Pass erstellen könnte, dass du zum Volk Israel gehörst. Nur Gott kann so einen Pass ausstellen. Und hier finden wir diesen Denkfehler der Juden. Sie dachten, dass man Bürger Israels von Geburtsrecht her sein kann. Und es ist ja nicht weit hergeholt. Es ist ja in Deutschland nicht anders. Weil sie von Abraham abstammen, dem ja anfänglich eine heilige Nachkommenschaft versprochen wurde, ja, und da Gottes Verheißungen sich nie irren, ist ihnen ja auch das Heil gewiss. Und manche Juden glauben das noch bis heute. Aber Paulus sagt, nicht alle, die von Israel abstammen, sind Israel. Ich glaube, Vers 7 erklärt uns genauer, warum das so ist. Vers 7. Auch nicht alle, weil sie Abrahams Same sind, sind Kinder, sondern in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Das heißt, nicht die Kinder des Fleisches sind Kinder Gottes, sondern die Kinder der Verheißung werden als Same gerechnet. Denn das ist ein Wort der Verheißung. Um diese Zeit will ich kommen und Sarah soll einen Sohn haben. Gott hat Abraham versprochen, dass er der Vater eines unzählbar großen Volkes sein wird. Doch nicht jedes seiner Kinder wird zu diesem Volk gehören. In Isaak soll dir ein Same berufen werden. Und für diejenigen, die die Schrift etwas kennen, wissen, Isaak hatte einen Bruder. Ismael. Dieser wurde mit der Magd Abrahams, Hagar, gezeugt. Er war genauso Same Abrahams Er war sogar der Erstgeborene. Und wenn es nach Abraham gegangen wäre, wäre er der Erbe geworden. Wir können das nachlesen in Genesis 17. Dort glaubte Abraham der Prophezeiung Gottes nicht mehr. Er glaubte nicht mehr, dass seine 90 Jahre alte Frau noch ein Kind zur Welt bringen würde und sagt in Vers 18, ich habe einen Sohn Ismael, mach doch ihn zum Erben. Doch Gott antwortet in Vers 19, nein, nicht Ismael, sondern deine Frau Sarah soll einen Sohn gebären und du sollst ihn Isaak nennen. Nur für ihn gilt der ewige Bund. Ja, für Ismael gibt es auch Segen, aber nicht ewigen Segen wie für Isaak und dessen Nachfahren. Gott sagt klar und deutlich, nur Isaaks Same soll ewig bestehen. Das heißt, für Gott ist es einerlei, wer zuerst geboren wurde oder überhaupt von wem man abstammt. Isaak wie auch Ismael hatten beide denselben Vater. Und dennoch hat Gott den einen erwählt für seinen Plan und den anderen verworfen. Ja, er bestimmt Ismael sogar als Feind von Israel. Genesis 16, Vers 12. Seine, also Ismaels, Hand wird gegen jedermann sein. Und jedermanns Hand gegen ihn. Und jetzt könnte man aber argumentieren und sagen, Ismael war ein außereheliches Kind. Und da Gott alle Formen von Ehebruch verabscheut, konnte Ismael gar nicht das wirkliche Erbe antreten. Auch Paulus selber schreibt in Galater 4, dass die Magd und ihren Sohn, dass sie für ein Werk des Fleisches zählen. Ein Beispiel für ein Verhalten, wo wieder einmal Menschen seinen eigenen Plan, Gottes Plan vorgezogen haben. Deswegen macht Paulus noch weiter. Vers 10. Und nicht allein dies, sondern auch als Rebekka von einem und denselben, von unserem Vater Isaak schwanger war. Als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, damit gemäß der Auserwählung gefasste Vorsatz Gottes bestehen bleibe, nicht aufgrund von Werken, sondern aufgrund des Berufenden, wurde zu ihr gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen, wie auch geschrieben steht, Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst. Paulus führt uns nun langsam zum Ziel seiner Argumentation. Jetzt haben wir zwei Brüder. Wieder zwei Brüder. Aber diesmal sind sie Zwillinge. Die Bedingungen könnten nicht gleicher sein, nicht fairer sein. Gleiche Mutter, gleicher Vater. Doch erwählt Gott den einen und den anderen nicht. Warum? Hier steht wegen der Verheißung. Und jetzt gibt es Leute, die sagen, mit der Verheißung und Auserwählung Gottes ist Vorhersehung gemeint. Es wäre ja nicht fair, den einen Bruder den anderen vorzuziehen, nur weil Gott das für richtig hält und die Brüder hier gar kein Mitspracherecht haben. Das heißt, Gott, da er allwissend ist, hat gewusst, wie Jakob sein Leben leben würde und hat es mit Esaus verglichen und hat dann Jakob dem Esau bevorzugt. Eins steht fest. Wenn er das gemacht hätte, hätte er meiner Meinung nach nicht Jakob gewählt. Wahrscheinlich auch nicht Esau. Und man liest die biblischen Geschichte gerne mal mit einer rosaroten Brille. Und die Glaubenshelden, man überliest so gewisse Sünden, die sie getan haben. Manche Bosheiten. Und deswegen lasst mich mal kurz repetieren, wie Jakobs Leben aussah. Jakob war von Anfang an unglücklich darüber, nicht der Erstgeborene zu sein. Sein ganzes Leben lang hat er voller Neid auf seinen Bruder geschaut. Und dann kam noch dazu, vergib mir das Wort, er war ein Muttersöhnchen. Er hat nicht gearbeitet auf dem Feld draußen, sein Bruder hat gearbeitet. Er hat Mama geholfen. Und sobald ein Problem da war, lief er auch zu Mama. Und dann schmiedete er einen hinterlistigen Plan, wie er seinen Bruder reinlegen könnte, um ihm das Erstgeburtsrecht abzuluxen. Also Sein Bruder, der hart auf dem Feld gearbeitet hat, kommt nach Hause, hat richtig viel Hunger und verkauft sein Erstgeburtsrecht. Natürlich hat Esau auch nicht gut gehandelt, aber das war beidseitig kein fairer Deal. Es war einfach schlichtweg Ausnutzung eines hungernden Mannes, der auch noch der Bruder war. Doch das Erstgeburtsrecht war nicht genug. Er besprach mit seiner Mutter einen Plan, wie sie seinem Bruder ein für alle Mal fertig machen könnten. Ihm alles zu rauben, was damals von Wert war. Den Segen des Vaters. Er verkleidete sich als Esau und da Esau so behaart war, hat er sich so Ziegenfelle angekleidet. Und sein Vater, der alt war, hat ihn verwechselt und hat seinen Segen an Jakob gegeben, anstatt an Esau. Und an alle, die sich jetzt vielleicht fragen, was ist hier mit Segen gemeint? Das Segen Isaaks beinhaltete die Herrschaft über das Haus, über die Geschwister und den Besitz. Jakob wurde zum Verwalter des Hauses, zum Hausherrn über den gesamten Besitz Isaaks. Das ist nicht zu verwechseln mit dem Erstgeburtsrecht. Das war zur damaligen Zeit ungefähr eine Zweidrittelmehrheit unter Brüdern. Jakob hatte also das größere Erbe und er hat sich auch noch zum Hausherrn hochgemogelt. Und Esau, trotz allen Flehens, blieb für ihn nur noch Armut übrig. Er sollte als Diener seines Bruders sein Dasein fristen. Dann geht die Geschichte weiter. Lea und Rahel. Jakob verliebt sich unsterblich in Rahel, die Jüngere. Und er hat 7 Jahre für sie gearbeitet. Total romantische Geschichte, oder? Dann hat er sich in der Hochzeitsnacht so sehr zugeschüttet, dass er nicht einmal gemerkt hat, dass er mit der Falschen im Bett lag. Also, ich kann mir nicht vorstellen, wie das geht. 7 Jahre hat er diese Frau geliebt. Unvorstellbar. Und dann hat er war nicht mal Manns genug, um Verantwortung zu übernehmen für diese Tat. Und sagte, nee, eigentlich wollte ich die gar nicht, ich will die andere. Und er verschmähte Lea und eine Woche später lag er mit Rahel im Bett. Selbst Gott verurteilte dieses Verhalten und verschloss den Schoß von Rahel, sodass sie unfruchtbar wurde. Aber Jakob gab sich noch nicht zufrieden mit 2 Frauen. Er musste ja dann auch noch mit den Mägden seiner beiden Frauen ins Bett. Ernsthaft, was ist das für eine Beziehung? Da er seine 14 Jahre bei Laban gedient hatte, kam er zurück und er wollte zurück zu seinem Bruder, zu seiner Familie und er hatte solche Angst vor seinem Bruder, dass er seine Frau und seine Kinder vorausschickte. Ein Mann, der seine Kinder und seine Frauen als Schutzschild benutzt. Ich weiß ja nicht, wie ihr das nennt, aber ich nenne sowas feige. Und auf die Frage, ob Jakob ein guter Mensch gewesen ist, frag mal deine Frau, was sie davon halten würde. Wenn du zuerst mit ihrer Schwester geschlafen hättest, dann mit ihrer besten Freundin und dann mit der besten Freundin deiner Frau. Ja, ich weiß, andere Zeit, andere Bräuche, andere Sitten. Aber was Jakob getan hat, hat die Familie zerrissen. Glaub nicht, dass die Frauen damals anders gedacht haben als heute. Die gesamte Familie war geprägt von Hass und Neid. Mit 100%iger Sicherheit hat Gott nicht Jakob gewählt, weil er der bessere Bruder war. Und wer das glaubt, versteht nicht, was Paulus hier sagen will. Und auch nicht, was die Schrift über Jakob sagt. Ohne Zweifel wusste Gott, wie Jakobs und Esaus Leben aussehen würde. Und es ist auch nicht die Frage, ob Gott allwissend ist. Das ist er. Doch Paulus sagt hier explizit, dass nicht aufgrund von irgendwelchen Werken Jakob erwählt wurde, sondern noch bevor die Brüder irgendwas getan hatten. Aufgrund der Erwählung, sagt Paulus, nicht aufgrund von Werken. Gott hat Jakob erwählt, um mit ihm seinen Plan auszuführen. Er sollte Träger der Verheißung werden. Und das war Gott schon klar, bevor Jakob überhaupt geboren wurde. Er hatte diesen Plan schon fest beschlossen. Und ich gehe noch weiter. Gott hatte diesen Plan schon fest beschlossen, noch bevor er die Welt schuf. Gott hatte von Anfang an einen Plan. Einen Plan, den wir leider allzu oft falsch deuten. Nichtsdestotrotz steht dieser Plan da ohne Fehler. Und wir können ihn lesen. Und hier in Römer 9 lesen wir von einem prophezeiten Samen, der aus Abraham entstehen soll. Und lasst mich hier kurz eine Geschichte, eine Reise durch die Geschichte machen und uns anschauen, was mit diesem Samen gemeint ist. Wir hören von diesem Samen nicht das erste Mal bei Abraham. Dieser Same wurde schon Adam und Eva versprochen. Den ersten Menschen überhaupt. Genesis 3, Vers 15. Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Und dann taucht der Same auf bei Abraham und seinen Söhnen, das haben wir gelesen. Dann bei David. 1. Chronik 17, Vers 11. Und es wird geschehen, wenn deine Tage erfüllt sind, so dass du zu deinen Vätern hingehst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken und von deinen Söhnen sein wird. Und ich werde sein Königtum bestätigen. Der wird mir ein Haus bauen und ich werde seinen Thron auf ewig festigen. Doch wohin führt diese Linie, die versprochen wurde? Ein Reich, das ewig halten soll. Ein Same aus Adam und Eva bis zu Abraham. Von Abraham zu Isaak, zu Jakob, zu Juda, zu Peres, Hezron, Aram, Aminadab, Nashon, Salmon, zu Boas, der auch einige Kapitel in der Bibel hat, dann Obed. Dann kommen wir zu Isai, der Vater von David, dem König Israels, der Vater von Salomo war, der Vater von Rehabeam war. Weiter, Abia und so weiter und so fort. Generationen später kommen wir bei Josef, Maria an. Der Vater und Mutter von Jesus Christus. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade gefunden und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. Du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Lukas 1, die Verse 30 bis 33. Ewige Herrschaft. Jesus ist der verheißene Same, der zuerst Adam, dann den Vätern, dann den Königen prophezeit wurde. In ihm erfüllen sich alle Prophezeiungen und Verheißungen. Und hier rückt Paulus alles, was wir falsch verstanden, ins Lot. 1:7. Und lasst uns zum Text zurückkehren. Und dorthin, wo beschrieben wird, was alles zu den Israeliten gehört. Vers 4 in Römer 9. Da lesen wir von der Sohnschaft. Lukas 1:30. Dieser wird Sohn des Höchsten genannt werden. In Jesus erfüllt. Die Herrlichkeit. Johannes 1, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und es wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als den Eingeborenen vom Vater voll Gnade und Wahrheit. Die Bündnisse. Ein neuen Bund mit Christus wurde gegründet. Lukas 22, 19 bis 20. Und er nahm das Brot und dankte, brach es und gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Und Vers 20, desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Dann haben wir die Gesetze. Matthäus 5, Vers 17. Da sagt Jesus, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Denn, wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Jesus hat die Gesetze erfüllt. Der Gottesdienst. Hebräer 10. Etwas längerer Text. 19 bis 25. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesus Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch, und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigen Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen los, vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten an der Bekenntnis der Hoffnung ohne zu wanken, denn er ist treu, der die Verheißungen gegeben hat. Und lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken, indem wir unsere eigenen Versammlungen nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Geschwister, das ist das, was wir heute feiern. Gottesdienst. Und das dürfen wir, weil Jesus all die Sachen erfüllt hat. Und zu guter Letzt die Verheißungen. Matthäus 1, 21. Sie wird einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat. Er spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt Gott mit uns. Jesus ist der verheißene Same. Die Sohnschaft, die Herrlichkeit, die Bündnisse, die Gesetzgebung und der Gottesdienst ist alles in Christus. Warum? Weil das Gottes Plan ist. Gott hat das so geplant von Anfang an. Ist Gottes Wort nun hinfällig? Hat es sich geirrt? Nein. Im Gegenteil. Es ist eingetroffen in Christus. Ja, es gibt Prophezeiungen, die noch offen stehen. Aber das heißt für uns, Gott schreibt noch Geschichte. Er ist noch nicht fertig. Und er wählt souverän, wen er gebrauchen will und wen nicht. Denn es handelt sich um Gottes Plan, nicht um unsere Pläne. Gott, der nicht nur die Welt geschaffen hat, sondern jeden einzelnen Menschen. Nicht, weil Menschen sich für Gott entscheiden würden. Das tun sie nicht. Nicht, weil Menschen Buße tun. Das tun sie vielleicht. Aber sündigen keine Minute später weiter. Fröhlich. Gott hat einen Plan von Anfang an, in Christus eine Rettung für uns Menschen. Dafür hat Gott Isaak, den Ismael oder Jakob, dem Esau vorgezogen, um aus ihnen ein Volk zu berufen, ein Volk, das ewig bestehen wird, ein Volk, dem das Himmelreich gehört, ein Volk, das in Ewigkeit leben wird. Gottes Plan beinhaltet also ganz eindeutig die Erwählung ganz bestimmter Menschen über Abraham hinaus bis hin zu Jesus für seine Ziele, aber auch immer die Verwerfung von Personen, die nicht in seinen Plan gehören. Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst. Was bedeutet das für uns heute? Hat Gott nur damals Leute erwählt und wir haben heute die freie Wahl? Hat sich Gott so verändert? Ich sage euch, Gott verändert sich nicht. Und zum Glück tut er das nicht. Gottes Plan mit uns Menschen ist nicht zu Ende. Er schreibt seine Geschichte weiterhin. Er schreibt aber seine Geschichte, nicht unsere. Und zum Volk Israel gehört niemand an, weil er hineingeboren wurde. Zum Volk Israel gehört jeder, der den Ruf Gottes hört und ihm Glauben schenkt. Und durch Christus wurden auch wir Heiden diesem Volk Israel hinzugefügt. Auch wir Heiden dürfen Anteil haben an den Vorzügen und den Verheißungen, die eigentlich damals nur für Israel galten. Und das schreibt Paulus in Römer 11. Das alles ist möglich gemacht worden, dadurch, dass Christus sein Leben gab, um die Gesetze zu erfüllen. Sein Leben gab, damit wir, die wir nichts von Gott wissen wollten, wieder Zugang zu Herrlichkeit erlangen. Er gab sein Leben, damit wir, die wir uns tagtäglich mit Sünde besudeln, völlig rein und unbefleckt in die Ewigkeit treten dürfen. Dadurch, dass Jesus Christus sein Leben gelassen hat und nach 3 Tagen den Tod überwunden und besiegt hat und seit er die Herrschaft über die Welt hat, haben wir ewigen Frieden. Ein Friedensreich nicht auf Erden, sondern mit Gott im Reich der Himmel. Und darum ging es Gott die ganze Zeit. Römer 5, Vers 1. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Ein Frieden für immer und ewig. Hier kommen wir wieder zurück zu Jesaja. Jesaja 60, was ich am Anfang vorgelesen habe. Ich lese nochmal. Man wird in deinem Land von keiner Gewalttat mehr hören, noch von Verheerung und Verwüstung innerhalb deiner Grenzen, sondern deine Mauer sollen Heil und deine Tore Ruhm genannt werden. Die Sonne wird nicht mehr dein Licht sein am Tag und der Mond dir als Leuchte scheinen, sondern der Herr wird dir zum ewigen Licht werden und dein Gott zu deinem Glanz. Deine Sonne wird nicht mehr untergehen und dein Mond nicht mehr verschwinden, denn der Herr wird dir zu ewigem Licht werden. Und die Tage deiner Trauer sollen ein Ende haben, und dein Volk wird aus lauter Gerechten bestehen und das Land auf ewig besitzen. Ein Schößling meiner Pflanzung, ein Werk meiner Hände, mir zum Ruhm. Der Kleinste wird zu 1000 werden und der Geringste zu einem starken Volk. Ich, der Herr, werde das zu seiner Zeit rasch ausführen. Die Prophezeiung hat sich erfüllt in Israel, in seinem Volk, zu dem auch wir gehören dürfen. Aber Israel ist halt nicht Israel, nicht wahr? Lass mich zum Schluss noch ein paar abschließende Sätze sagen. Gott ruft heute noch. Sein Reich ist nicht zu Ende gebaut, sein Plan noch nicht vollendet. Und wenn du seinen Ruf hörst, kehre um zu diesem Gott. Übergib ihm dein Leben. Er wird dein Leben annehmen und er wird seinen Plan mit dir vollenden. Denn du gehörst dazu. Du darfst getrost sein, Gott wird seinen Plan mit dir zu Ende bringen, komme was wolle. Du bist nun eingegliederter Teil in dieses Israel. Dieses Israel, dem ewiges Leben versprochen wurde. Das ist, was wir glauben und das ist, was wir bezeugen. Aber wenn nicht, gibt es eine zweite Sache. Wenn du nicht zu Israel gehörst, bist du am Ende deiner Tage, und mach dir nichts vor, das kann heute Nachmittag sein. Am Ende deiner Tage wirst du vor Gott treten müssen. Nur dann wird er dich verworfen haben. Wie er Ismael und Esau verworfen hat. Und dein Lohn wird die Hölle sein. Und die Hölle ist kein Ort, an dem man alte Freunde trifft. Fernab von Gott. Sondern die Hölle ist ein Ort, wo Gott voll anwesend ist. Nicht mit Güte und mit Liebe, sondern mit einem ewigen, verzehrenden Zorn, der Welle und Welle und Ewigkeit über dich ergossen wird. Hast du diese Strafe verdient? Frag dich selbst und sei ehrlich. Wie egal war dir Gott die letzten Jahre? Und wenn du dir sagst, von diesem Gott will ich nichts wissen, lass mich dir sagen, du schwimmst ungespitzt auf einen Felsen zu, von dem du glaubst, er sei nur 123 Meter groß. Kehre um von deinem Handeln. Gedenke an den, der alles geschaffen hat, und gedenke an den, der dich geschaffen hat. Gott schreibt seine Geschichte mit oder ohne uns. Es ist egal, was für eine Herkunft du hast. Es ist egal, was du getan hast. Sein Plan steht fest und ist festgehalten zum Lesen in der Schrift. Und wir glauben, dass die Bibel Gottes unveränderliche Wort und unfehlbare Wort ist. Und dass dort drin sein Plan für uns Menschen offenbart wird. Niemand auf der Welt kann diesen Plan ändern. Und das heißt für uns Christen, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein?